Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Nummer 3, Motto Nummer 3. Heute heißt es ab in den Norden und ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge der großen Saisonvorschau von Kreisab. Ich habe es gerade gesagt, ab in den Norden. Das bedeutet, wir kommen irgendwann in Flensburg an. Vorher schauen wir aber in Lemgo und in Hamburg vorbei. Und der erste Gast in der heutigen Ausgabe, das ist ein guter Kollege, den ich sehr, sehr schätze. Er weiß das, ich sage es jedes Mal, er arbeitet seit vielen Jahren für die Lippische Landeszeitung. Nicht nur als Redakteur, sondern auch als herausragender Fotograf. Und er heißt Jörg Hagemann. Schönen guten Tag, hallo.
Bonjour, Sascha. Also das geht einen ja runter wie Öl. Also Junge, Junge, Junge. Mal gut, dass man meinen roten Kopf jetzt nicht sieht.
Ja, schön, dass wir nur eine Audiovariante haben. Aber ich habe gemerkt, genau. Du hast einen kleinen Französischkurs gemacht.
Nein. Ja, ich habe ein bisschen gelernt von dir. Also der Podcast, der war ja allererste Sahne, den du abgeliefert hast, zusammen mit Olaf Bruchmann. Also, na gut, zweites Wort habe ich auch noch gelernt oder ein drittes Wort, à la Bonheur. War das wirklich, wirklich, wirklich prima. Also ein großes Kompliment.
Das freut mich sehr zu hören und ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken, wo du es nämlich gerade ansprichst, bei den ganzen Leuten, die sich gemeldet haben, auch während der Olympischen Spiele schon und auch im Nachgang, dass ihnen dieses Format sehr gefallen hat. Und nochmal herzlichen Dank auch an dieser Stelle an Olaf Bruchmann, der bestimmt auch reinhört, weil das ja auch, glaube ich, für die Kollegen und die Journalisten, die im Handball unterwegs sind, immer ganz nett ist, sich ein bisschen vorzubereiten und einzustimmen auf die neue Spielzeit mit dieser Vorschau. Das hoffe ich zumindest, dass es ein schöner Service ist für alle da draußen. Die sich für diese tolle Sportart interessieren und mal gucken, was in Zukunft mit Kreisab alles noch so möglich ist. Das ist aber heute gar nicht unser Thema, sondern unser Thema ist der TBV Lemgo Lippe. Und ja, also vor der vergangenen Spielzeit warst du wieder relativ zuversichtlich, hast aber auch gesagt, es ist natürlich schwer, wenn man wichtige Spieler verliert, denn wir wissen ja alle, dass es einen Aderlass gab in Lemgo, und Jonathan Karlsbogart spielt nicht mehr für den Verein, Bjarkima Edison spielt nicht mehr für den Verein, aber sie haben auch diese Phase wieder gut überstanden, weil Florian Kehrmann einfach fantastische Arbeit leistet, so muss man es sagen, Jörg.
Absolut, absolut. Da gibt's nichts hinzuzufügen. Das ist immer brillant, auch was dort für neue Leute entdeckt werden. Und da muss man Jörg Zereike, muss man aber auch mit erwähnen, der da also auch sein Diamantenauge schweifen lässt, genauso wie Flo Kehrmann das macht und Flo die ganze Geschichte dann natürlich veredelt, indem er diese Leute dann entsprechend schleift, diese Rohdiamanten schleift.
Ja, da sind einige Rohdiamanten auch noch in diesem Kader, sprechen wir gleich drüber, aber ich finde, dass es eine Spielzeit war für den TBV, die wahrscheinlich exakt die Erwartungen erfüllt hat, und am Ende war es der 10. Platz, vielleicht hätte man sich ja eine bessere Platzierung erwünscht, 1-2 Ränge höher in der Tabelle.
Also zum einen erstmal Platz 10, hör bitte mal rein, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Du nötigst einen ja immer zu einer Saisonprognose und ich bin da nicht unbedingt so ein Fan davon, aber beim letzten Mal habe ich Platz 10 gesagt, es ist Platz 10 geworden. Ich habe mich also zwischenzeitlich dann schon mal auf die Schulter geklopft. Aber das nur so nebenbei. Nein, es hätte genauso gut Platz 9 sein können, es hätte genauso gut Platz 11 oder 12 oder vielleicht sogar 13 sein können, ich weiß gar nicht mehr, wie nachher die Abstände waren. Aber es war ja eine sehr, sehr enge Saison. Und der TBV hatte nach einer schwierigen Hinrunde ein schwieriger Start. Das war aber auch so zu erwarten. Du hast es eben selber gesagt, der Abgang der Guardiola-Zwillinge, da wusste man nicht genau, wie klappt das jetzt, wie kriegt man das hin. Aber Nikolai Teilinger hat sich super eingefügt und auch Leos Petrowski kam nachher also auch ins Rollen. Also in der Rückrunde war der TBV voll da und hat eine sehr gute Rückrunde gespielt. Und ja, man hatte also einige Spiele, also auch viel Pech, wo es dann irgendwo mit minus eins, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, 4-5 Spiele so minus eins. Ich erinnere mich da an dieses Theater da in Melsungen und so. Da wäre durchaus mit ein bisschen Quäntchen Glück wären noch ein paar Pünktchen mehr drin gewesen. Aber unterm Strich gesehen, alles tippitoppi, wunderbare Platzierung, gute Saison gespielt, weitermachen.
Und wie geht's weiter? Das besprechen wir natürlich jetzt in den kommenden Minuten. Wir wollen aber zunächst auf die Spieler blicken, die den Verein verlassen haben. Und da sticht natürlich ein Name heraus. Das ist Lukas Zerbe, der, glaube ich, die Qualität hat, auch bei einem besseren Verein zu spielen. Also er ist jetzt zum THW Kiel gegangen, aber darum geht's gar nicht. Hättest du erwartet, dass er den Verein irgendwann verlässt? Ich meine, wir kennen alle seinen Onkel Volker Zerbe, der das nie getan hat, der immer für den TBV gespielt hat. Hat dich dieser Schritt, der ja schon ein bisschen länger feststand, überrascht?
Ja, zu dem damaligen Zeitpunkt, im ersten Moment, als man das dann gehört hat, das ist ja schon 2 Jahre her, als die Entscheidung gefallen war, da musste ich auch erstmal schlucken. Aber ich habe dann relativ schnell, habe ich das auch entsprechend so kommentiert. Also er ist jetzt 28 Jahre alt, das ist eigentlich prädestiniert dafür, dass er da jetzt nochmal irgendwie den Sprung wagt. Und er hat das Zeug dazu auch, das muss man ganz klipp und klar sagen. Also er hat sich toll entwickelt hier und ich meine, ich habe seinen Weg auch aus den Jugendmannschaften verfolgt und dann hat er auch lange in der dritten Liga dort gespielt und war der überragende Spieler in der dritten Liga, war auch Torschützenkönig dort, also wirklich, er hatte sich das absolut verdient, also auch dann diesen Bundesliga-Vertrag zu bekommen und dann hat er sich eben mit der serbischen Mentalität also auch super durchgebissen, nicht? Und er hat eine etwas andere Mentalität jetzt als sein Onkel, aber das war durchaus oder ist absolut nachvollziehbar, dass er jetzt diesen Schritt wagt und 2 Jahre hat er dem TBV ja noch treue Dienste erwiesen und von daher ist das absolut in Ordnung und ich glaube, es ist eben auch keiner böse hier in Lemgo. Also er wird in Lemgo bleiben und der wird auch wieder irgendwann mal zurückkommen, da bin ich ziemlich sicher.
Ja, das glaube ich auch. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er irgendwann auch nochmal das Trikot des TBV Lemgo-Lippe tragen wird. Dann kommen wir zum nächsten Akteur, der nicht mehr mit dabei ist, der unfassbar viel Potenzial hatte. Und ich kann mich erinnern, als er nach Lemgo gekommen ist, hast du gesagt, ja, das könnte einer werden, der den Verein bzw. die Mannschaft richtig nach vorne bringt. Das ist Emil Lerke. Unfassbare Wurfkraft aus der Distanz. Ein Spieler, der jedem Team, glaube ich, weiterhelfen kann mit diesem Wurf. Er hatte aber große Probleme, in Lemgo reinzufinden. Und als dann klar war, dass er den Verein verlässt, ist er gefühlt irgendwie so richtig aufgeblüht und hat frei aufgespielt. Und man konnte sehen, was für ein Potenzial er wirklich hat. Ist schon kurios.
Ja, das ist schon bemerkenswert. Und ich glaube, dass er es im Nachhinein auch bereut, dass er ja so früh dann in der vergangenen Saison diese Entscheidung getroffen hat und das Handtuch geworfen hat hier in Lemgo und sich früh entschieden hat, zurück nach Dänemark zu gehen. Aber ja, gleichzeitig hat das vielleicht bei ihm also auch eine Bremse gelöst im Kopf. Ich weiß es nicht. Also ich habe es nie richtig verstanden, warum er hier nicht so richtig angekommen ist. Ich glaube auch, dass noch viel mehr in ihm schlummert. Aber ich weiß es nicht, warum er hier auch keine Abwehr gespielt hat. Es kommt immer ein bisschen auch auf das System an. Und er hat sehr, sehr lange gebraucht, um hier seine Rolle zu finden. Und das hat er dann in der vergangenen, ja in der Rückrunde hauptsächlich, hat er das dann also sehr, sehr gut unter Beweis gestellt. Und von daher, ja, weint ihm vielleicht doch der ein oder andere von den Fans hier noch eine Träne hinterher.
Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich bin sehr gespannt, welchen weiteren Weg er gehen wird. Er ist ja auch erst Mitte 20. Er spielt jetzt für Skanderborg Aarhus in seiner Heimat in Dänemark. Und es gibt noch einen dritten Abgang. Das ist Finn Zecher. Der spielt jetzt beim TuS N Lübbecke. Hat mich überrascht irgendwann diese Personalie, als man dann gehört hat, wer kommt. Und als man den dann auch bei der Europameisterschaft im Januar gesehen hat, nämlich Konstantin Möstl, hat man gedacht, ja gut, das ist natürlich ein toller Fang für den TBV, dass sie den verpflichten konnten und der wird dem bestimmt massiv weiterhelfen. Aber Zecher ist ja auch kein schlechter Torhüter.
Nee, ich finde, er hat sich hier wunderbar entwickelt auch. Er kam ja aus Großwallstadt und hat dann hier in der A-Jugend hat er teilweise noch gespielt, beziehungsweise da hätte er noch A-Jugend spielen können. Dritte Liga hat er dann gespielt und hat sich nach und nach dann dort auch etabliert und mit der Krönung dann beim Pokalfinal vor 2020. Und das ist schade. Also, aber andererseits, er war jetzt mal die 6 Jahre in Lemgo und auch jetzt in diesem Alter ist das also auch so ein Zeitpunkt, wo man vielleicht auch mal als Nummer 1 spielen sollte. Und da hat er eben den Entschluss gefasst, dann zum TuS N Lübbecke zu wechseln. Und ich denke mal, das ist ein sehr guter Zweitligist und dass er da also auch noch mehr Spielanteile bekommen wird, als er hier in der Bundesliga beim TBV dann hatte.
Davon gehe ich auch schwer aus. Und wie gesagt, er ist auch ein sehr talentierter Torhüter. Ich glaube, er wird seinen Weg machen und irgendwann auch wieder in der ersten Liga landen. Und dann kommen wir direkt zu seinem Nachfolger. Wir dürften ihn bei der Europameisterschaft im Januar fast schon bewundern. Er hat damals herausragende Leistungen gezeigt. Konstantin Möstl. Jetzt ist aber Alpla Hart in Österreich zwar eins der Spitzenteams, aber jetzt nicht irgendwie Dauermeister und würde regelmäßig Europapokal spielen. Du hast eben von dem Diamantenauge Jörg Zereike gesprochen. Er hat da vielleicht einen kleinen Rohdiamanten verpflichtet.
Ja, da haben sich ja alle drüber gewundert und kürzlich fragte auch nochmal ein Kollege, wann haben die denn wirklich verpflichtet und so. Ja, die haben den vor der Europameisterschaft verpflichtet und das ist tatsächlich so. Das ist nur, also auch auf Wunsch von Konstantin, ich hatte ihn selber danach gefragt, hat er gesagt, nee, er wollte da auch seine Ruhe haben. Vor der Europameisterschaft wollte sich da voll drauf konzentrieren und wollte da nichts mit irgendwelchen Personalien oder sowas zu tun haben. Und darum hatte er also vorher die Entscheidung schon getroffen. Und ja, jetzt sind diese beiden Best Buddies wieder miteinander vereint. Also Lukas Hutecek, der hat sicherlich also auch dort Einfluss auf seine Entscheidung gehabt, dass er dann nach Lemgo wechselte. Ob dieser Transfer nach der Europameisterschaft noch möglich gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln.
Ja, wäre wahrscheinlich nicht finanzierbar gewesen für den TBV Lemgo Lippe, aber finanzierbar war definitiv Hendrik Wagner, ein Spieler, von dem ich viel halte. Jetzt hat das in Wetzlar insgesamt, glaube ich, nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Sein Ziehvater, so nenne ich ihn jetzt mal, Ben Matschke, der wollte ihn dort haben, aus Ludwigshafener Zeiten kannte man sich und dann konnte Wagner erst ein Jahr später dahin wechseln, weil er noch unter Vertrag stand bei seinem alten Verein bei den Eulen und dann war Matschke irgendwann relativ schnell weg und Wagners Spielzeiten im Angriff, die hielten sich dann auch in Grenzen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, dass er für den TBV ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden kann. Tolle Physis für die Defensive, einen unfassbaren Wurf, das sollte funktionieren.
Ja, das sehe ich auch so. Also bislang deutet sich das auch so an, dass das ein weiterer Volltreffer werden könnte. Hendrik Wagner ist eben sehr flexibel einsetzbar. Das ist also ein ganz großer Vorteil. Wenn man jetzt eben Emil Bulerke, der hatte vielleicht noch 10 Kilometer mehr im Stundenkilometer mehr im Ärmel. Weiß ich jetzt gar nicht genau, aber vermute ich mal. Aber Hendrik Wagner, der wird auf jeden Fall auf unterschiedlichen Positionen zum Einsatz kommen. Und vor allen Dingen in der Abwehr kann der im Innenblock spielen, auf den Halbpositionen. Da hat er sich also sehr gut weiterentwickelt jetzt in Wetzlar. Und im Angriff, das hat er seinerzeit bei den Eulen in Ludwigshafen schon unter Beweis gestellt, kann das auch eine echte Waffe sein. Und ich erinnere mich an ein Spiel vor einigen Jahren in Ludwigshafen, als Lemgo da spielte. Und dann hatten die Probleme auf der Linkshänderposition. Und dann spielte er als Rechtshänder im rechten Rückraum und hat da den TBV da auch platt gemacht. Wie dem auch sei, das sind alte Kamellen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er hier dem Verein also sehr weiterhelfen kann. Also vor allen Dingen auch im Rückraum diese Variabilität, das ist schon sehr wichtig und da freue ich mich auch drauf. Auf Hendrik Wagner, das sehe ich genauso wie du auch, das wird eine Verstärkung sein.
Wie viel Verstärkung wird denn Janis Faust, der vom THW Kiel nach Lemgo kommt, ist ein junger Rechtsaußen, Jahrgang 2004, der wird erst noch, Entschuldigung, ich sehe gerade, der ist vor wenigen Tagen, ist er 20 Jahre alt geworden, also ein ganz, ganz junger Kerl und ja, das ist natürlich dann die Frage, wie findet er rein, er ist ja offiziell dann der Nachfolger von Lukas Zerbe, aber da gibt's ja dann auch noch Bobby Schagen, wie viel Spielzeit wird er bekommen, was sagt dir so dein Gefühl, wird Florian Kehrmann relativ früh auf ihn setzen oder geht er erstmal mit der Erfahrung?
Das wird Hand in Hand gehen. Also bei Janis Faust, da bin ich ziemlich sicher, der wird also nicht 90% auf der Bank sitzen oder sowas. Ganz im Gegenteil. Also das wird man sehen. Das wird das unter Umständen vom Gegner abhängig machen oder auch von der Tagesform der Spieler. Aber ich glaube schon, dass sich das irgendwie so ein bisschen aufteilt. Natürlich ist Bobby Schagen 34 Jahre, diese Erfahrung, Wahnsinn. Nicht? Also was er auch auf die Platte bringt. Also Bobby Schagen ist ein wunderbarer Mensch sowieso, aber auch ein ganz toller Spieler. Und da denke ich mal, einen besseren Partner könnte Janis Faust gar nicht bekommen. Nicht? Also Janis hat dann jetzt so ein, in Anführungsstrichen, so ein Papa an seiner Seite. der ihm da schon genau sagen wird, wo die Fallstricke sind jetzt in der ersten Bundesliga. Abgesehen davon hat er jetzt ja Janis Faust in Kiel also auch schon ein bisschen reingeschnuppert in diesen Bundesliga-Zirkus. Und ich glaube, er hat sich bewusst dafür entschieden, bewusst für einen Wechsel, also auch nach Lemgo, weil er eben hier weiß, dass er hier Spielanteile bekommt. Der TBV bietet eine Bühne für jüngere Spieler und das hat man eben nachdrücklich in den vergangenen Jahren bewiesen, dass diese Durchlässigkeit hier in Lemgo extrem gut ist und darum bin ich fest davon überzeugt, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, dass Janis Faust also viele Spielanteile bekommen wird.
Jetzt habe ich eine Frage, die ist ein bisschen fies. Ich bin ja großer Fan von Lukas Hutecek und ich glaube, alle, die sich ein bisschen mehr für Handball interessieren, die sind auch Fan dieses Spielers. Erstmal ist er ein ganz, ganz feiner Kerl. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht vergessen sollten. Aber er ist auch eine ehrliche Haut und es gab zuletzt dann ja ein längeres Interview auf der Plattform Dein und da hat er dann gesagt, ich weiß nicht, was in Zukunft kommt. Da hat er ganz ehrlich drauf geantwortet. Ist das das letzte Jahr von Lukas Hutecek beim TBV Lemgo und damit auch für Florian Kehrmann die Aufgabe, die Mannschaft schon ein bisschen in diese Richtung zu justieren, in Zukunft ohne ihn auskommen zu müssen? Er ist der Kopf dieser Mannschaft, er ist der Entscheider, er ist derjenige, der im 7-6 ja fast kaum Fehler macht. Er hat eine überragende Europameisterschaft gespielt und ich bin eigentlich der Meinung, dass er bei fast jedem Verein in Europa spielen könnte und er ist Jahrgang 2000, das sollten wir nicht vergessen, der ist nicht irgendwie 28, 29 Jahre alt, ich finde, er hat eine sensationelle Entwicklung gemacht, seitdem er beim TBV spielt, wie ist seine Situation zu betrachten?
Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Das kann ich jetzt auch nicht so einschätzen. Du hast ihn ja schon irgendwie letztes Jahr oder sowas hast du ihn ja schon woanders verortet und in Kiel gesehen auch und so. Dass da andere Vereine daran interessiert sind oder so, das ist doch ganz logisch. Also bei den Leistungen, die er hier abgeliefert hat oder abliefert, da wäre es ja unnormal, wenn das also nicht bei anderen Vereinen auch so gesehen würde. Aber er hat hier eine feste Rolle. Da muss man erstmal sehen, wie das bei wem auch immer dann aussehen würde. Also er hat immer gesagt, dass er sich hier sehr wohl fühlt und also von daher muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber natürlich ist er absoluter Schlüsselspieler, aber man darf eben auch nicht unterschätzen, auch Tim Sutton ist ein ganz wichtiger Mann und der ist also ähnlich hoch zu bewerten für einen TBV. Ja, also von daher weiß ich nicht, sollte man auch noch nicht zu weit nach vorne denken. Erstmal jetzt gucken, wie die Saison jetzt anläuft und ich denke mal, dann wird man also auch schon relativ zügig irgendwie dann sehen, ob Hutti hier noch weiter bleibt oder ob es ihn irgendwie zu anderen Ufern zieht.
Bin sehr, sehr gespannt, was mit ihm passiert. Ich bin halt der Meinung, dass er so gut ist, dass er wirklich ja bei den absoluten Spitzenteams spielen kann. Und damit meine ich nicht nur die Bundesliga, damit meine ich auch Vereine in der Champions League. Aber ich denke, das haben auch alle anderen schon lange gesehen. Da sage ich nichts Neues. Dann kommen wir mal zu einer möglichen ersten Sieben. Wie könnte das aussehen? Du wirst mir sicherlich gleich etwas zur Torhüter-Situation sagen. Konstantin Möstl muss sich natürlich auch erstmal an die Bundesliga gewöhnen. Aber gut, er kannte natürlich auch kaum die Gegenspieler während der Europameisterschaft und hat da auch herausragend gehalten. Urs Kastelitz ist der andere Kandidat und dann haben wir auf links außen Samuel Zehnder, der natürlich da völlig etabliert ist mittlerweile in Lemgo, auf halb links Tim Sutton und auf der Mitte Lukas Hutecek, beziehungsweise das können sie natürlich auch variieren und dann gibt es ja immer noch Henrik Wagner in der Hinterhand auf der halb rechten Position, Nils Verstein rechts außen, Bobby Schagen und am Kreis Jan Brosch. Glaubst du, dass Florian Kehrmann weiterhin sehr viel rotieren wird? Das macht er ja gerne.
Ja, warum sollte er das nicht tun? Also ich glaube, der Kader ist relativ breit aufgestellt und von daher werden da alle Spieler irgendwie ihre Rollen haben. Also diese erste Sieben, ja, das ist eine Dabelei. Das ist eine Dabelei, ist das doch. Also das ist eine Spielerei für uns Medienschaffende, aber in Wirklichkeit ist das komplett austauschbar. Also darum weiß ich nicht, das sollte man auch nicht so hochhängen, wenn man das jetzt so einmal hinschreibt und das kann im nächsten Moment schon wieder ganz, kann diese erste Sieben schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, da kann es auch Verletzungen geben und es gibt ja auch noch weitere Spieler, die durchaus ein hohes Potenzial oder sehr viel Qualität haben, die wichtig sind für den TBV, wie Frederik Simak oder Nikolai Teilinger, hast du ja auch gesagt, der sehr gut reingefunden hat. Das hätten ihm wahrscheinlich nur die wenigsten zugetraut, nachdem er ja viele Verletzungsprobleme hatte in der Vergangenheit. Einen Namen möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil er erst im Januar zum TBV gestoßen ist. Er ist in Lemgo geboren, 20 Jahre alt. Das ist Conor Buttermann, von dem ich viel halte. Er ist Jugend- bzw. Junior-Nationalspieler und er hat ein paar Einsatzminuten immer mal wieder bekommen von Florian Kehrmann. Was traust du ihm auf sich zu?
Ja, das muss man jetzt sehen, wie er dort reinkommt. Man muss jetzt natürlich sehen, dadurch, dass Henrik Wagner jetzt auch mit dazugestoßen ist im Rückraum, da muss man sehen, wie viele Spielanteile er bekommt. Die muss er sich aber auch verdienen, die muss er sich erarbeiten. Und da ist man jetzt bei, dass man ihn dort ranführt. Und bin ich auch gespannt, wie die weitere Entwicklung ist. Man muss ja wissen, Conor Buttermann ist ja nur zum TBV gestoßen, weil sich Thomas Houtepen bei der Europameisterschaft im Januar eine Kreuzbandverletzung, einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Und da war man so ein bisschen eben in Verlegenheit geraten. Und dann ist Conor hier hingekommen, ein Lemgo für Lemgo. Also ich bin gespannt. Also ich würde es ihm wünschen, dass er das packt und so. Aber ich denke mal, die Bäume wachsen da nicht in den Himmel. Da muss man genau gucken, wie er sich dann einfügt. Aber er hat eine gute Physis und ist auch klar im Kopf nach meiner Einschätzung. Ein guter Junge. Ich bin gespannt.
Ja, das glaube ich auch und ich denke, er hat durchaus Möglichkeiten. Die Spielzeit könnte ein Problem werden. Ich glaube, die Fähigkeiten, die hat er definitiv. Mal gucken, wie sich das dann entwickelt, wenn die Saison ein paar Wochen alt ist. Vielleicht ist nochmal eine Laie für ihn interessant, dann eventuell bei einem Zweitligisten. Aber das werden wir definitiv beobachten. Und wie sieht es bei Thomas Houtepen aus? Wie fit ist der aktuell schon wieder?
Ja, er ist noch nicht wieder im Mannschaftstraining, also das wird noch eine Zeit lang dauern, denke ich mal. Aber er ist wieder hier in Lemgo und nach der Europameisterschaft, da war der Kopf natürlich unten und dann ist er auch eine Zeit lang in seiner Heimat gewesen, in Niederlanden, wo er auch operiert worden ist. Aber mittlerweile ist er wieder hier, er hat sein strahlendes Lächeln wieder zurück und ja, ich bin zuversichtlich, dass er auch wieder aus dem Knick kommt.
Dann schauen wir mal auf die Erwartungen und Ziele, die der TBV hat. Und ich weiß, damit halten sie sich in Lemgo immer sehr zurück. Also keine klaren Worte. Sie sind eher defensiv als offensiv. Ich kann mir aber vorstellen, dass aufgrund der wenigen Wechsel und der prominenteste Abgang war ja Lukas Zerbo, und das ist ein Außen, sie in der Lage sind, schneller in die neue Saison hereinzufinden, als das vielleicht in den letzten 2 Jahren der Fall gewesen ist. Was glaubst du denn?
Ja, das denke ich auch, dass das ein Vorteil sein könnte, gerade jetzt zu Anfang, weil man eben auf bekannte Mechanismen oder so zurückgreifen kann. Da ist man sicherlich im Vorteil gegenüber Vereinen, die 7 oder 8 neue Leute da irgendwie integrieren müssen. Man muss gucken, das Startprogramm ist sehr spannend. Heimspiel gegen Melsungen, dann sofort nach Gummersbach. Dann Heimspiel gegen Wetzlar, dann beim HSV. Also muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Und ich glaube schon, wie gesagt, dass das wieder auf einen guten Mittelplatz hinauslaufen könnte.
Naja, Jörg, wenn du jetzt sagst Platz 2, dann wird das ja so kommen. Weil letztes Jahr hast du Platz 10 gesagt, es ist genauso gekommen. Also kannst du jetzt ruhig Platz 2 sagen, ist ja kein Problem.
Guter Versuch, das ist ein wirklich guter Versuch. Aber nee. Also Platz 2 sage ich nicht. Platz 10 wäre jetzt ja auch langweilig, wenn ich das wieder sagen würde. Ich bin mal ganz optimistisch und sage mal Platz 9.
Okay, das habe ich eingeloggt. Bedanke mich bei dir und wir sehen uns dann ja am 2. Spieltag, müsste es sein, bei der Partie in Gummersbach. Da sitze ich nämlich für die Kollegen von Dein am Mikrofon und freue mich schon auf dieses Spiel in einer pickepackevollen Schwalbe Arena. So wird es nämlich kommen. Ist ein knackiges, aber auch interessantes Auftaktprogramm für den TBV Lemgo Lippe. Und jetzt machen wir die erste Pause heute. Gleich sind wir dann in Hamburg unterwegs. Wir sind weitergereist vom Lipperland bis nach Hamburg. Dort sprechen wir über den HSV und das mache ich mit dem Kollegen Stefan Flom, der für die Handballwoche und die dpa tätig ist. Moin Stefan.
Moin Sascha. Ich hoffe, du hattest eine kurzweilige Off-Season, aber da du ja in Paris gewesen bist, dürfte dir nicht langweilig geworden sein.
Nee, mir war alles andere als langweilig. Ich weiß, dass du ja auch großer Sportfan allgemein bist, also dass du nicht nur den Handball sehr intensiv verfolgst. Wie viel hast du von Paris so mitbekommen?
Ich habe versucht, so viel wie möglich mitzubekommen, hatte dann allerdings, ich will nicht sagen das Problem, ich bin in Österreich gewesen dann und da ist ja dann der Zugang zum Internet so ein bisschen limitiert. Ich bin bekennender Mediathek-Gucker, also wenn ich dann eben Spiele in Gänze gucken kann oder leichtathletische Disziplinen in Gänze gucken kann, oder mich eben in völlig neue Sportarten wie Breaking und 3x3 Basketball mal reinfuchse. Da finde ich das Angebot ganz große Klasse, was es da im Internet gibt, in den Mediatheken.
Tatsächlich, da muss man wirklich sagen, es ist massiv besser geworden. Also da kann man sich alles angucken, was man möchte während der Olympischen Spiele. Auch das Handballturnier konnte man beispielsweise bei Discovery Plus komplett verfolgen, jedes Spiel. Und es war natürlich ein sehr tolles Turnier und gerade die deutschen Männer haben absolut begeistert mit der Silbermedaille. Wollen wir aber heute gar nicht vertiefen, sondern wir wollen über das sprechen, was beim HSV los ist. Ich habe aber eben noch vergessen zu erwähnen, dass natürlich der Kollege Jörg Hagemann bei Instagram unterwegs ist. Ihr könnt ihm folgen unter Flötepiepen1911. Da könnt ihr mal drüber nachdenken über diesen Usernamen. Und ihr könnt auch lz.de folgen. Das ist die Lippische Landeszeitung. Stefan, du bist auch bei Instagram unterwegs unter der Flom, glaube ich.
Das ist korrekt.
Aber du bist da nicht so aktiv. Du bist so der passive Beobachter, kann man das sagen?
Ja, also ich melde mich da selten zu Wort und dann häufig tatsächlich auch mit eher privateren Sachen. Also ich bin nicht so der, hey, guck mal, ich bin jetzt in, was weiß ich, oder ich bin bei dem Spiel, bin ich vielleicht ein bisschen zu norddeutsch dafür.
Okay, das hast du sehr schön ausgedrückt. Wir schauen zurück auf eine Saison beim HSV, die äußerst turbulent war und das hatte gar nicht unbedingt sportliche Gründe, auch wenn man sich da vielleicht ja eine ruhigere Spielzeit gewünscht hätte, auch auf der Platte, nicht nur neben der Platte. Es war viel bestimmt vom Chaos rund um die Lizenz. Wenn du jetzt auf die vergangene Spielzeit in Hamburg zurückblickst, mit welchen Emotionen tust du das?
Durchaus mit gemischten Gefühlen, weil man ja eigentlich davon ausgegangen war, dass nach der Insolvenz vor 10 Jahren und dem Rückzug der Mannschaft der Neuaufbau auf solideren Füßen gestartet worden ist, was offensichtlich dann nicht funktioniert hat, was meines Erachtens eben auch damit zu tun hat, dass ja, Handball halt gerade in großen Städten schwierig ist und auch schwierig zu verkaufen ist. Es kommt dann zu einer Gemengelage, dass die Barclays Arena zu groß ist, die Alsterdorfer Sporthalle zu klein ist, dass sicherlich auch Erfolg sexier ist als Mittelfeld. Und so ist vieles zueinander gekommen und dann auch sicherlich in einer Gemengelage, die dem Ganzen nicht förderlich gewesen ist.
Sagen wir es mal so. Ich möchte niemandem zu nahe treten, Stefan, aber der Geschäftsführer Sebastian Frecke, der hat in dieser ganz turbulenten Phase auch nicht unbedingt die beste Figur abgegeben.
Ja, sicherlich nicht. Ich meine, was soll er anderes machen? Natürlich sich hinzustellen, zu sagen, ja, alles ist in trockenen Tüchern und auf dem Weg. Und dann stellt sich raus, dass die Überweisung dann wohl tatsächlich zu spät getätigt worden ist, beziehungsweise die Freigabe der Bank nicht da gewesen ist. Das war sicherlich kein Glanzstück.
Boah, okay, ja, das kann man so stehen lassen. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich möchte auch nicht mehr zu sehr in die Tiefe gehen, was dieses Thema angeht, weil das wurde sehr ausführlich besprochen, auch hier bei Kreisab. Und irgendwann gibt's vielleicht nochmal die Gelegenheit, da ganz in Ruhe drüber zu sprechen, vielleicht auch mit Frank Burmann, dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, dass wir da, ja, einfach mal, wenn da ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, nochmal drüber diskutieren, ob das alles so gut war. Vor allem, was man auch für die Zukunft besser machen kann. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Man kann aus diesen Dingen ja auch lernen und eventuell dann fürs nächste Mal ganz anders auch solche Sachen handhaben. Aber ich hoffe natürlich, dass das nicht wieder passiert. Wir schauen auf den Kader des HSV und es gibt einen äußerst prominenten Abgang. Ein sehr, sehr wichtiger Spieler hat den Verein verlassen. Das ist Danny Barnes. Der spielt jetzt für Paris Saint-Germain und damit auch in der Champions League und kann da wahrscheinlich auch Titel gewinnen. PSG ist das dominierende Team in Frankreich und gehört immer auch zum erweiterten Titelkandidatenkreis in der Königsklasse. Den werden sie sehr, sehr schmerzlich vermissen. Nicht nur, weil er ein super Typ ist, sondern weil er auch ein super Spieler ist.
Das ist absolut richtig. Also was Danny Barnes in Hamburg geleistet hat, da gibt es eigentlich nur lobende Worte dafür. Und man darf ja nicht vergessen, er ist als Zweitligaspieler nach Hamburg gekommen, als er damals vom HSV Hamm-Westfalen zum HSVH gewechselt ist. Gut, er hatte damals in Flensburg, glaube ich, auch schon einige Einsätze in der Bundesliga. Aber eigentlich hat er einen Zweitligisten zum Erstligisten gemacht mit dem HSV Hamm-Westfalen und seine Spielweise absolut dominant, absolut dynamisch, dann auch im Duett mit Live Tessier. Das war schon sehr schön anzugucken.
Ich habe es ja gerade gesagt, man wird ihn, glaube ich, auch als Typ vermissen. Und das ist ja immer so eine Sache. Ist das eine, wenn ein Spieler geht, der einen hohen sportlichen Wert hat. Es ist das andere, wenn dieser Spieler auch in der Kabine einen hohen Stellenwert genießt, weil er von seiner Art her sehr, sehr positiv ist. Er ist sehr locker. Vielleicht geht er auch dem einen oder anderen auf den Keks zwischendurch mit seiner Art. Aber das glaube ich tatsächlich eher nicht. Er bringt Freude in eine Mannschaft und natürlich dann auch Freude auf die Platte, weil er auch die Zuschauer und Fans mitreißen kann. Ich frage nochmal, beziehungsweise stelle nochmal diese Aussage so ein bisschen in den Raum. Den werden Sie schmerzlich vermissen.
Total. Gut, Sie haben ja in Moritz Sauter von den Füchsen Berlin, dem U21-Weltmeister des vergangenen Jahres, versucht, adäquaten Ersatz zu bekommen. Ob das so funktioniert, wird sich weisen. Aber Danny Bajens ist auch im Zusammenspiel mit Live Tissier schon der extrovertierte Typ gewesen, der auch das Publikum noch mehr auf seine Seite gezogen hat, weil der Live Tissier schon eher auch der norddeutsche Typ ist und nicht die holländische Frohnatur.
Trotzdem, er kann natürlich auch mit seiner Spielweise die Leute mitreißen. Das ist ja auch eine Alternative, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also Moritz Sauter ist da der Neuzugang bzw. der Nachfolger. Wir sprechen gleich noch über seine Fähigkeiten und auch über seine Art und Weise, wie er auftritt. Für mich ein relativ sympathischer Zeitgenosse. Jens Fortmann, der hat seine Karriere beendet, der Torhüter.
Ja, die Torhüter beim HSV, das war ja in der jüngeren Vergangenheit immer nicht so ein ganz leichtes Thema. Weil zum einen die absolute Leistung fehlte, zum anderen sowohl Jens Fortmann als auch Yogi Bitter immer wieder mit Knieproblemen zu tun hatten. Und man hatte dann ja versucht, sich auch dort neu aufzustellen, indem man den Robin Haug von Elverum aus Norwegen schon sehr früh verpflichtet hatte. War ja schon Anfang der vergangenen Saison bekannt, dass der kommen soll. Aber der hat sich ja leider im European League-Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt einen Kreuzbandriss zugezogen. Und ist auch noch nicht 100% fit. Also es kann wohl noch so 1-2 Monate dauern, bis Robin Haug dann tatsächlich seine ersten Spiele für den HSVH machen wird.
Na, ich gehe da gleich mit dir noch ein bisschen genauer drauf ein, auf die Torhüter-Situation. Das könnte ja dann spätestens, ja, ich sag mal Anfang des Winters, auch zu einem Problem werden. Diskutieren wir gleich. Thies Bergemann ist ein weiterer Akteur, der den Verein verlassen hat in Richtung Krems nach Österreich. Und es gibt auch noch ein paar jüngere Spieler und ein paar Akteure, die alle zum TSV Ellerbeck gegangen sind, witzigerweise. Also es gibt keinen so großen Aderlass, was die Qualität angeht, bis auf Danny Bajens. Und es gibt generell wenig Veränderungen. Ich habe gerade eben, und du hast das ja auch schon getan, Moritz Sauter angesprochen, der vor allem beim VfL Potsdam zum Einsatz kam in der zweiten Liga, in dieser Mannschaft, die in die erste Liga ja sehr famos auch aufgestiegen ist, die zweite Liga dominiert hat mit vielen tollen jungen Akteuren. Und das sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil sie natürlich auch umstrukturieren mussten, weil eben jemand wie Moritz Sauter gegangen ist. Glaubst du, er ist in der Lage, sofort das Spielniveau der ersten Liga anzunehmen? Das ist nochmal ein ordentlicher Sprung.
Das ist ein ordentlicher Sprung und auch das wird dauern. Und ich hatte mich im Vorfeld mit Thorsten Jansen auch kurz getroffen. Wir haben gesprochen und er meinte eben auch, dass einer der Kerne der Vorbereitung gewesen ist, das Angriffssystem auf und mit Moritz Sauter abzustellen und einzuspielen. Und Jansen meinte zu mir, es hat schon sehr positive Sachen gegeben dabei. Und in den Testspielen hat der HSVH ja auch bislang überzeugt. Sie haben gegen Gummersbach gewonnen, ohne Olympiafahrer. Klar, das betrifft ja aber alle Ergebnisse dieser Vorbereitung mehr oder weniger. Sie haben gegen die TSV Hannover-Burgdorf gewonnen. Sie haben gegen Sävehof aus Schweden gewonnen. Und ich glaube, Mors Thy oder sowas aus Dänemark war der vierte Club, den sie auch relativ deutlich sogar geschlagen haben.
Also zeigt auf jeden Fall, dass sie in einer guten Verfassung sind. Der Vorteil ist natürlich, wenn wenige neue Spieler kommen und ist ja mehr oder weniger der Einzige, der Aussichten hat, viel zu spielen, was die Feldspieler angeht, was die neuen Feldspieler angeht, dann geht das auch schneller. Also dann kommt man schneller rein, dann findet man schneller zusammen.
Natürlich, das ist ja aber auch eine altbekannte Sache und wir werden ja noch weiter nachher über die Torhüter reden. Der HSV hat ja noch einen zweiten neuen Torwart verpflichtet und das ist natürlich, wenn du auf den Positionen dann komplett neu dich aufstellst, das ist deutlich schwieriger, als wenn du einen Feldspieler einbauen musst, der allerdings, das gehört natürlich auch zur Wahrheit, schon entscheidend ist. Ne? Weil er muss wissen, wann spielt er den Pass auf wen, da ist das Timing, ist da ja von herausragender Bedeutung.
Ich will die jungen Akteure, die auch mit dabei sind, jetzt beim HSV nicht unterschlagen. Ben Levermann ist ein Rückraumspieler, Rechtshänder, 1,95 groß, aber auch Jahrgang 2003, also 21 Jahre alt, hat in der Jugend beim THW Kiel gespielt. Hat er überhaupt Chancen auf viele Einsatzminuten?
Kann ich mir so nicht vorstellen, weil der HSV Hamburg da ja mit Jakob Lassen und Zoran Ilic wirklich auch erstklassig besetzt ist. Und gerade auf der rechten Seite, auf der linken Seite hat man noch Azad Valuyin. Also da ist für so einen jungen Mann erstmal kein Platz. Aber das ist sicherlich auch nicht das Ansinnen, das der Levermann verfolgt und auch was der HSV Hamburg verfolgt. Sondern da geht es eher darum, dem Jungen eine vernünftige handballerische Ausbildung zukommen zu lassen und ihn auch dann in der, muss man sich erstmal dran gewöhnen, Regionalligamannschaft, wie das ja jetzt die vierthöchste Spielklasse nach der Reform heißt, zum Einsatz kommen zu lassen.
Dann gibt es einen neuen Mann auf der Rechtsaußenposition, Levin Unbehauen. Er ist die Nummer 2 hinter Frederik Bo Andersen. Und so viele Alternativen gibt es auf Rechtsaußen beim HSV nicht.
Naja, die Nationalmannschaft spielt ja auch mit dem gelernten Halbrechten dann auf Rechtsaußen, wenn es sein muss. Das würde sicherlich auch funktionieren. Aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, auch beim HSV Hamburg auf dem linken Flügel, was soll man noch einen zweiten Mann hinter Kasper Mortensen haben, der dann unzufrieden auf der Bank sitzt. Da ist es besser, meiner Meinung nach tatsächlich, da junge Leute oder jungen Leuten ihre Chance zu geben, die sie auch in der Vergangenheit, die dort gespielt haben, die haben sie auch genutzt. Das muss man durchaus sagen. Und das ist vielleicht sicherlich auch der Grund gewesen, warum so ein alter Fahrensmann wie Thies Bergemann sich dann dafür entschieden hat, sicherlich auch beidseitig, dass der Weg in Hamburg zu Ende ist, weil Thies wird mit seinen Einsatzzeiten hinter Andersen garantiert nicht zufrieden gewesen sein.
Betreibt Thies Bergemann eigentlich noch ein Studium, dass er jetzt ausgerechnet nach Österreich geht?
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber da gibt es ja in den Zeiten von Fernuni und Homeoffice genügend Möglichkeiten, das eben auch aus der allseits beliebten Alpenrepublik zu machen.
Ja, die ist tatsächlich beliebt, also zumindest bei mir und ich glaube bei dir auch. Ich meine, du bist ja im Sommer da erst im Urlaub gewesen. Aber wir kommen zu Mohamed El-Tayar. Ägyptischer Nationaltorhüter ist nicht bei Olympia mit dabei gewesen, also war nicht im Kader, der dann auch auf der Platte stand in Paris und Lille. Die Ägypter ja sehr unglücklich ausgeschieden im Viertelfinale gegen Spanien, aber tatsächlich, er war nicht einer der beiden Keeper und das hat mich schon relativ überrascht, denn ich fand, dass er in Baling eine sehr gute Bundesliga-Saison gespielt hat. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Spiel in Wetzlar, wo er über 20 Paraden hatte und Wetzlar an dem Tag die größten Chancen nicht verwertet hat, weil er einfach nicht zu überwinden war. Und lass uns direkt über diese Dreierkonstellation sprechen. Yogi Bitter ist in die Jahre gekommen und auch nicht mehr hundertprozentig fit. Robin Haug, der kommt aus einer Verletzung. Du hast gesagt, es dauert noch so 1-2 Monate, aber wenn wir die mal ein bisschen weiterrechnen, dann sind wir so Anfang Dezember und dann will er ja auch irgendwann mal wieder spielen, damit er wieder in eine gute körperliche Verfassung kommt. Und dann haben wir noch El-Tayar. Was wird das denn mit den Torhütern beim HSV?
Ja, das ist aber, glaube ich, erstmal nicht so, sagen wir mal so, die Konfrontationsmöglichkeiten oder die Konfrontationsgefahr ist meines Erachtens gar nicht so groß, weil jeder weiß, dass Yogi Bitter nun auch wirklich in die Jahre kommt und er ja auch im Zuge des Umbaus der Vereinsspitze den Posten des Vizepräsidenten übernommen hat, den früher ja Martin Schweib innehatte. Ich habe auch mit Yogi gesprochen im Vorfeld der Saison und er meinte, er geht als einer von drei Torhütern in die Saison und alles, was dann passiert, wird passieren. So, es ist jetzt allerdings der Fall und deshalb war Mohamed El-Tayar auch nicht in Paris und Lille dabei, weil der auch im Vorfeld sich eine Verletzung zugezogen hat, die durchaus auch gravierender sein könnte. Der HSV ist da so ein bisschen zurückhaltend, was die Kommunikation angeht, weil es da auch Irritationen mit dem ägyptischen Verband wohl gegeben hat, was die Kommunikation über diese Verletzung angeht und über die Schwere der Verletzung.
Gut, also wenn er in Paris nicht mit dabei war und das Verletzungsgründe hat, dann muss das ja schon was Schwerwiegenderes sein. Also Muskelfaserriss, den könnte man kommunizieren.
Kann man machen, aber machen ja viele Mannschaften nicht. Ne? Also ich kenne das auch von Clubs, die in der Vergangenheit sehr große Erfolge gefeiert haben, wo solche Mitteilungen dann auch nicht proaktiv gemacht werden, sondern die dann irgendwo im vierten Absatz einer Pressemitteilung folgen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei diesem ganzen Datenschutzmist und all diesen Geschichten heutzutage, ich verstehe das nicht. Man kann eine Verletzung einfach kommunizieren. Dann heißt ja, das sind Persönlichkeitsrechte des Spielers. Aber am Ende weiß es in der Szene sowieso jeder, was er hat. Und insbesondere die Berater, da geht es ja dann auch immer um Marktwerte und wenn um einen neuen Vertrag gepokert wird und so weiter und so fort. Also diejenigen, die so im Thema sind, die wissen sowieso, was der Spieler hat. Von daher finde ich das eigentlich total unproblematisch. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Nee, da bin ich total bei dir, weil ja, ich finde, die Begründungen sind dann auch natürlich, man will dann, was weiß ich, keine Erwartung schüren oder auch dem Gegner vielleicht keinen vermeintlichen Vorteil einräumen, wenn man sagt, er fällt 6 Wochen aus. Aber auch da haben wir doch auch in der Vergangenheit gerade auch, ich kann mich an einige Vorfälle zwischen Flensburg und Kiel erinnern, wo dann doch der Spieler, der eigentlich noch ausfallen sollte, dann auf einmal per Wunderheilung doch wieder fit wurde und dann zum spielentscheidenden Mann im Klassiko des Nordens geworden ist. Also das ist ja auch ein beliebtes Stilmittel, aber ich halte davon auch nichts. Also man kann sagen, der hat jetzt eine Oberschenkelverletzung und ja, Ausfalldauer ist so, würden uns freuen, wenn es schneller geht.
Ja, ich sehe das Problem ehrlich gesagt nicht, aber das ist vielleicht auch eine Entwicklung der Gesellschaft, dass man um alles ein Geheimnis machen muss. Okay, hätten wir das auf jeden Fall auch besprochen und kommen zu einer möglichen Startformation und das scheint ja dann momentan im Tor Yogi Bitter zu sein und auf links außen, hast du ja eben auch gesagt, führt kein Weg vorbei an Kasper Mortensen, auf der anderen Seite keiner an Frederik Bo Andersen und im Rückraum sind sie durchaus variabel aufgestellt. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert und harmoniert mit Moritz Sauter und Live Tissier. Ich würde schätzen, dass die beiden aktuell anfangen und natürlich dann Jakob Lassen auf der halbrechten Position und am Kreis Niklas Weller. Wo widersprichst du mir?
Ich widerspreche schon so ein bisschen, dass Lassen auf halb rechts anfängt und dass Sauter und Tissier spielen. Also ich kann mir eher vorstellen, dass die Startformation mit Valjulin auf der halblinken Position Tissier und Ilic dann in der Mitte und rechts sein wird. Da ich Thorsten Jansen so einschätze, dass er da erstmal den Sicherheitsfaktor im Blick hat und auf die Eingespieltheit setzt. Und Jakob Lassen war in der vergangenen Saison auch lange außer Gefecht wegen einer Knieverletzung. Zoran Ilic ist ja als U21-Vize-Weltmeister, glaube ich, sind die Ungarn geworden, relativ ins kalte Wasser geworfen worden und hat die Sache ganz hervorragend gelöst. Von daher ist meine Aufstellung von links nach rechts tatsächlich Mortensen, Valjulin, Tissier, Ilic und Andersen. Und am Kreis, das ist eine offene Geschichte zwischen Andreas Morgoth und Niklas Weller. Wobei Morgoth, das war ja das Hamburger Knie, war ja das große Schlagwort in der vergangenen Saison, weil die alle Knieverletzungen hatten. Bis zu seiner Knieverletzung hatte Morgoth einen Vorteil gegenüber Weller, aber Niklas Weller, jeder, der mal ein Spiel gesehen hat mit Niklas Weller, weiß, der brennt, der ist da, der will. Der tut alles und man macht nichts verkehrt, Niklas Weller auch am Kreis starten zu lassen.
Vielleicht bei den ganzen Knieverletzungen ist nicht die Halle das Problem oder die Hallen, in denen der HSV spielt, sondern der Boden, ne?
Ja, es gibt ja für diese Verletzungen, gibt es, also aus meiner aktiven Zeit weiß ich, meine Frau hatte in einer Frauenmannschaft gespielt, selbstverständlich. Und da gab es in der Mannschaft auch in kürzester Zeit 3, 4 Kreuzbandrisse, die auch alle in einer Halle passiert sind. Bei unserer Männermannschaft ist nichts passiert. Aus der Fußballmannschaft meiner Tochter hat sich ein Mädel beim Rückwärtslaufen das Kreuzband gerissen. Also das nun auf sowas zurückzuführen, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen unseriös.
Ja, gucken wir jetzt mal, wie sich das entwickelt beim HSV. Ich meine, da kann es immer unterschiedliche Gründe für geben. Die Belastung war es mit Sicherheit nicht, denn der HSV hat ja nicht international gespielt. Sind Sie aufgrund der vorherigen Saison, sag ich mal, zurückhaltend in Hamburg und geben keine richtigen Ziele aus oder sagen Sie, einstellig soll es schon werden?
Auch da habe ich mit Thorsten Jansen und Yogi Bitter drüber gesprochen und die Aussage, die man ihnen entlocken konnte, war, dass man sich so schnell wie möglich, so weit wie möglich von den Abstiegsplätzen entfernen will und entfernt halten will. Ich glaube aber schon, dass der interne Anspruch ist, mindestens einstellig zu werden.
Hältst du das auch für realistisch bei der Konkurrenz? Ich meine, der VfL Gummersbach hat sich nochmal verstärkt. Also wir reden jetzt von den Mannschaften hinter den großen 4, so würde ich sie jetzt mal bezeichnen. Der VfL Gummersbach hat sich verstärkt. Die Recken sind äußerst eingespielt. Die MT Melsung ist eine gute Truppe. Also da sind einige Mannschaften, auch Lemgo halte ich für relativ stabil. Haben wir eben drüber gesprochen, dass die nicht so viele neue Spieler einbinden müssen. Ähnlich natürlich wie beim HSV, gar keine Frage. Aber hältst du das für realistisch?
Also ich halte Platz 9 für durchaus realistisch. Also ich sehe oben eigentlich ja 6 Vereine. Wenn man die Top 4 mit Flensburg, Kiel, Magdeburg, Berlin nimmt, dann Melsungen, die irgendwann ja mal explodieren müssen, weil sonst kannst du das Projekt, glaube ich, mal in die Tonne treten, weil wenn da wieder so ein Bruchsball rumkommt wie in der vergangenen Saison, ist das eher schlecht. Dann kommen tatsächlich Hannover und Gummersbach, / auch die Rhein-Neckar-Löwen werden sicherlich auch alles dran setzen, nicht wieder so eine Gurkensaison zu spielen. Aber für mich ist das Potenzial des HSV, Platz 9 zu erreichen, durchaus vorhanden. Also ich sehe sie allerdings nicht, dass sie Richtung European League mit anreiten können.
Was glaubst du, wohin wird es am Ende führen, dieses Projekt HSV? Glaubst du auch mal über die Saison hinaus gesehen, dass die sich dauerhaft stabilisieren können? Das hat ja schon sehr, sehr viel Unruhe reingebracht. Und dann würde ich natürlich von dir auch gerne wissen, was ist dein finaler Platzierungstipp? Hörte sich ja schon stark nach Platz 9 an.
Fangen wir mit dem Leichteren an. Also ich denke tatsächlich, dass Platz 9 auch das realistische Ziel für den HSV Hamburg ist. Langfristig, denke ich, wird sehr viel damit zu tun haben, auch ob es gelingt, eine Spielstätte zu generieren oder zu bauen, die dem Projekt die Wachstumsmöglichkeiten bietet, die es braucht. Also man müsste eigentlich mal so eine 8.000, 9.000 Zuschauerhalle, 7.500 haben, die auch für die Towers gut wäre in Hamburg. Es gibt da ja auch Pläne, die liegen seit Jahren in der Schublade, kommen aber nie so richtig aus dem Quark. Es ist eben tatsächlich schwierig, glaube ich, auf Dauer Mittelmaß zu verkaufen in Hamburg. Also es wäre schon wichtig, gut, auf der anderen Seite, die Fußballer schaffen es ja auch und haben einen besseren Schnitt in der zweiten Liga als in der Bundesliga. Aber ich denke, langfristiger Erfolg und Langfristigkeit kommt dann auch mit der Tatsache, dass man ums internationale Geschäft spielt, beziehungsweise im internationalen Geschäft ist.
Das wird schwer bei der Konkurrenz in der Liga. Du hast aber einen wichtigen Punkt angesprochen. Man braucht Kontinuität, was die Hallenfrage angeht. Und so eine Halle, die ist nicht in ein, zwei Jahren gebaut. Das dauert ein bisschen länger. Und deswegen habe ich meine Zweifel, dass das alles so den Weg geht, den man sich in Hamburg erwünscht. Aber gut, da brauchen wir jetzt ein bisschen Geduld, um das zu sehen.
Aber das ist tatsächlich auch etwas, was, wenn ich da noch einmal dazwischen hake, es ist dann immer noch leichter, Bundesliga zu machen als zweite Liga oder dritte Liga. Das braucht man in Hamburg gar nicht jetzt zu versuchen.
Okay, ja, das sind deutliche Worte von dir. Also von daher, entweder muss es relativ zeitnah in Richtung Europapokal gehen oder es sieht nicht so sonderlich gut aus in Hamburg. Aber wir kennen ja jetzt die Geschichte der letzten 10, 12, 15 Jahre, wie es ausgesehen hat beim HSV. Deswegen bleibe ich skeptisch. Aber so ist es nun mal. Stefan, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den HSVH, wie du ihn immer genannt hast. So ist es ja auch korrekt. Und ein Verein, den beleuchten wir in der heutigen Ausgabe noch. Das ist die SG Flensburg-Handewitt und das machen wir nach einer kurzen Pause. Es ist die letzte Station in der heutigen Vorschau-Sendung und sie liegt ganz im Norden der Republik. Die SG Flensburg-Handewitt wird jetzt unser Thema sein und ich freue mich auf ein Gespräch über eine Mannschaft, bei der es im Prinzip fast gar keine Veränderungen gibt. Und das ist sehr, sehr interessant. Warum? Das besprechen wir in den nächsten gut 20, 25 Minuten. Ich weiß es noch nicht genau. Sag auf jeden Fall erstmal Moin Moin an Timo Fleth vom Flensburger Wies. Ich grüße dich. Hi.
Moin Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du zugesagt hast und ich habe es gerade schon gesagt, wenige Veränderungen beziehungsweise das ist der interessante Punkt, auf den ich hingedeutet habe und zunächst mal blicken wir auf das, was wir in der vergangenen Saison in Flensburg sehen konnten und es war eine Spielzeit mit gemischten Gefühlen.
Das kann man, glaube ich, so unterschreiben, mit gemischten Gefühlen, die am Ende gut abgeschlossen worden ist und vor allem mit einem Titel in der European League. Das hat für viel Versöhnung gesorgt und sicherlich auch für Arbeitsruhe für Nikolai Krikau in seinem ersten Jahr. Der musste da, glaube ich, schon durch das ein oder andere Wellental durch, aber einigermaßen ruhig und jetzt sieht es ja auch ganz gut aus.
Ja, tatsächlich. Also der Kader sowieso, ja, wunderbar. Aber ich finde das ganz interessant, weil du hast gerade gesagt, er musste durch ein paar Wellentäler. Das stimmt natürlich auch. Es gab tolle Siege, wie beispielsweise den im ersten Nordderby gegen den THW Kiel mit diesem Treffer in der letzten Sekunde von Emil Jakobsen. Das war ein super Spiel und natürlich für ihn auch ganz, ganz wichtig, um einigermaßen gut in die Saison reinzukommen. Er musste einige Male allerdings auf seinen, ich will nicht sagen Lieblingsspieler, Simon Pütlik verzichten, aber das war sicherlich auch ein Thema, dass der nicht immer mit dabei sein konnte. Kai Smietz ist lange ausgefallen. Wir kennen seine Geschichte und so weiter und so fort. Also da hat viel noch nicht gepasst, was allerdings wahrscheinlich auch Mut macht und Zuversicht gibt für die neue Spielzeit. Da gehen wir dann später drauf ein. Aber welche Schwierigkeiten hatte Nicola Krikau sonst noch?
Also ganz generell muss man natürlich sagen, dass die SG auswärts Schwächen gezeigt hat in der vergangenen Saison. Und zwar in der Form oder in so einer großen Form, dass dort wirklich viele einfache Punkte auch gelassen worden sind. Und das ist ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich spielen Verletzungen von Kai Smietz und zwischendurch Jim Gottfriedsson und dann Simon Pütlik, der auch lange weg war, eine Rolle. Dann Krikaus erstes Jahr in der Liga, der musste sich da tatsächlich auch ein bisschen dran gewöhnen. Es ist halt einfach, die Bundesliga ist anders und vor allem stärker. Und gerade auswärts ist das schon eine Herausforderung. Und das musste er merken. Und diese spielerische Entwicklung, dadurch, dass er seinen eigentlichen ersten Rückraum, den vermeintlichen ersten Rückraum mit Pütlik, Gottfriedsson und Smietz, im Grunde genommen vielleicht 6 bis 8 Partien insgesamt zusammen hatte, macht das auch nicht einfacher. Gerade wenn du neu bist und viele neue ja im vergangenen Jahr hattest, mit neuem Trainer, neuer Idee, das ist dann schwierig. Und so stückelte sich das auch ein bisschen zusammen. Und da gab es eben absolute Highlights, wie du schon sagtest, unter anderem auch das Derby gegen den THW. Aber es gab eben auch echt Niederungen zwischendrin, wo man gedacht hat, um Gottes Willen, wo soll das bloß enden? Das ist aber ein Lernprozess. Und ich glaube, da mussten sie durch. Und das kostete auch Körner für Krikau, das zu lernen. Und sicherlich auch in diesem, ja, in diesem Stahlbad Bundesliga und in dem Gemenge mit Medien, mit Fans, mit Beirat, Geschäftsführung der SG. Das ist auch nicht ein einfaches Feld. So. Und das musste er lernen.
Apropos Lernen, das wiederum hat mir relativ gut gefallen. Ich meine, er hat ja vorher schon Deutsch verstanden, das hat er auch immer wieder gesagt, aber er hat sehr schnell versucht, alles auf Deutsch zu regeln und hat sich da auch stark verbessert in kurzer Zeit.
Definitiv ist auch eines seiner Ansprüche an sich selbst, da auch weiter zuzulegen. Er findet sich selber im Deutschen immer noch nicht gut genug, besteht aber darauf, dass Gespräche, alles was Mannschaft ist und drumherum, auf Deutsch stattfinden. Das heißt, auch jedwede Presserunde wird auf Deutsch abgehalten. Und da gibt es zwischendurch mal die Nachfrage nach den einzelnen Wörtern. Aber das ist wesentlich seltener geworden im Saisonverlauf. Und Kommunikation ist halt eine seiner Steckenpferde. Und dann hilft es natürlich, wenn du die Sprache kannst. Und deswegen ist es für ihn extrem wichtig, diese auch zu sprechen und zu können.
Du hast eben auch erwähnt, dass es natürlich wichtig war, dass man mit einem Titel aus der Saison rausgegangen ist. Und ich kann mich erinnern, weil ich ja auch vor Ort war, damals in Hamburg, als man die European League gewonnen hat, da war es so, da konnte man die Erleichterung den Spielern förmlich anmerken. Man konnte das in den Gesichtern erkennen, wie wichtig das auch war nach einigen Jahren ohne Titel. Das war einfach wichtig, das muss man schon so sagen.
Kann ich nur unterschreiben. Das war elementar. Die Idee dahinter ist ja auch zu sagen, das eine ist, dass man Finals erreicht, das andere, dass man sie spielt und das dritte ist dann, dass man sie gewinnt. Und du lernst am meisten, wenn du sie spielst und gewinnst. Und dieser süße Geschmack dieses Erfolges, der war extrem wichtig und das macht was mit den Köpfen bei den Spielern. Und das haben sie unisono danach auch alle gesagt. Und man konnte auch merken, dass das wirklich ja Balsam für die Seele war nach den zuletzt wirklich schwierigen Jahren auch.
Ich glaube übrigens, selbst wenn der Rückraum die ganze Zeit über komplett zur Verfügung gestanden hätte, mehr als Platz 3 wäre fast gar nicht drin gewesen.
Ja, kann man, glaube ich, so sehen, wenn man auf die Füchse und auf den Magdeburg schaut, die sehr, sehr stabil waren, also erschreckend stabil, wenn ich das mal aus Flensburger Sicht quasi sagen darf. Aber ich glaube schon, dass die SG, wenn sie von Beginn an alles komplett hätte, sie hätten die Füchse am Ende noch kriegen können.
Ist jetzt nicht passiert, das heißt, man ist wieder in der European League mit dabei, aber das kann natürlich auch zum Vorteil werden, weil die Belastung einfach geringer ist und du hast es ja auch eben angedeutet, man hat jetzt ein Jahr Zeit gehabt, man konnte sich ein bisschen besser finden und es könnte natürlich auch die letzte Saison von Jim Gottfriedsson in Deutschland werden, da gibt es Gerüchte, dass er nach Szeged geht und der Deal eigentlich auch schon längst durch ist, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber sprechen wir erstmal über die Abgänge, die definitiv fix sind. Einer ist Boris Sivkovic, der spielt jetzt bei Al-Qurayn und da muss man natürlich auch dazu sagen, er war nur eine kurzfristige Notlösung. Bei der Europameisterschaft ist er so ein bisschen ins Blickfeld gerutscht, weil die Österreicher da ein sehr gutes Turnier gespielt haben und er war dann der kurzfristige Ersatz für Kai Smietz, der ist ja nun jetzt wieder zurück, Gott sei Dank übrigens und deswegen, ja, das war eine kurzfristige Lösung.
Ja, und der hat seinen Job wunderbar gemacht. Der hat quasi auch die Trainingsgruppe so weit aufgefüllt, und qualitativ aufgefüllt, dass dort besser trainiert werden konnte. Was das ausmacht, wissen wir alle. Aber fürs Spiel an sich der SG war er natürlich mit einer sehr kleinen Rolle gesegnet dort. Und er konnte das in ein, zwei Spielen, konnte er seine Rolle ein bisschen vergrößern und dort auch wichtig sein. Aber insgesamt war er gut, um den Kader aufzufüllen, um mal 5 Minuten Pause zu geben. Aber ja nie der entscheidende Spieler. Also deswegen ist der Abgang auch völlig richtig und konsequent.
Ich bin sehr gespannt, wie du die Zeit von Teitur Einarsson in Flensburg bewertest. Was sagst du zu den 3 Jahren, die er im SG-Trikot gespielt hat?
Teitur ist ein total spannender Spieler, der bestimmte große Stärken hat, aber diese in Flensburger wahrscheinlich auch einfach, weil er vielleicht zu wenig Raum und Möglichkeit hatte, zu selten ausspielen konnte und zu selten zeigen konnte. Ich glaube, dass er für Gummersbach, wo er jetzt ja hingegangen ist, eine absolute Verstärkung sein wird und dort auch helfen wird. Für Flensburg und das, was Flensburg spielen will, passte Teitur dann zu selten und auch zu wenig konstant. Deswegen ist das echt ein durchwachsenes Zeugnis, was ich ihm ausstellen muss für die Zeit bei der SG. Leider, weil er ein echt netter und typisch isländischer Typ ist. Nicht immer redselig, aber wenn, dann richtig.
Also ich glaube, dass er Gummersbach sehr weiterhelfen wird, weil er ein Spielertyp ist, den sie so in diesem Kader noch nicht haben. Natürlich auch mit einer unglaublichen Fackel ausgestattet. Also der hat eine sensationelle Wurfkraft, aber ja, mir fehlte da ein bisschen die Bindung teilweise und manchmal war es etwas wild, aber ich bin gespannt, was Gudjon Vallo Sigurdsson aus ihm macht. Ich meine, das ist natürlich auch ein Landsmann, dann ist vielleicht nochmal eine andere Form des Vertrauens da zwischen dem Trainer und dem Spieler dann im Trikot des VfL. Und dann gibt's einen Spieler, der ist gerade erst gekommen, ist aber schon wieder weg. Das ist Patrick Volz. Das ist ein Linksaußen, der vorher in Balingen gespielt hat. Und das musst du mir ein bisschen erklären. Der ist 25 Jahre alt. Also das ist eigentlich kein junger Perspektiv- und Nachwuchsspieler, sondern der ist in einem ganz normalen mittleren Alter. Warum hat man den denn verpflichtet und dann direkt wieder abgegeben?
Das haben wir uns zunächst auch gefragt hier in Flensburg und Umgebung. Es macht aber insofern Sinn, dass die SG sich auch ein bisschen deutscher aufstellen möchte, ein bisschen weg von dem nur Dänemark, nur Skandinavien wollte. Und August Pedersen, der im Moment die Rolle als zweiter Mann hinter Emil Jakobsen hat, Vertrag läuft aus, der möchte auch mehr spielen, der ist noch ein Ticken älter, der hat noch ein bisschen Ambitionen Richtung norwegische Nationalmannschaft. Dafür muss er mehr in Erscheinung treten. Der macht seine Sache aber top in Flensburg und wird es auch dieses Jahr noch top machen. Aber man konnte eben Patrick Volz kriegen, und konnte ihn dann aber aufgrund der Kooperation, die es gibt mit Sönner Jüske, dem VfL Lübeck-Schwartau und den Drittliga-Handballern vom DHK Flensburg, konnte man ihm dann ein entsprechendes Paket bieten, dass auf Sicht er dann eben in Flensburg die Rolle hinter Emil Jakobsen einnehmen kann. Und das schien für ihn auf jeden Fall attraktiv genug zu sein. Und für die SG ist es Deutscher, es ist mit Volz auch jemand, der eventuell mal eine Halbposition decken kann. Auch wieder eine Option mehr. Und deswegen macht das insofern schon Sinn, dass er, damit man ihn auch wirklich kriegt, ein Jahr nach Dänemark gibt. Dort kann er in der ersten Liga spielen und sich beweisen. Und dann kann man ihn nach Flensburg eingliedern.
Sehr interessante Personalie. Also da sind wir jetzt im Bilde. Ich wusste das so nicht, aber wie du sagst, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Und dann wird er also der Nachfolger von August Pedersen im Sommer 2025. Es gibt nur einen neuen Spieler bei der SG Flensburg-Handewitt. Das ist eigentlich kaum zu glauben und das ist jemand, von dem man schon lange wusste, bis es dann auch endlich offiziell war, dass er nach Flensburg gehen würde. Das ist Niklas Kirkelöke, der kommt von den Rhein-Neckar-Löwen und wir wissen es aus seiner Zeit in Mannheim, wir wissen es von seinen Spielen für die dänische Nationalmannschaft. Er kann auf Außen spielen, er kann auf Halb spielen, vor allem kann er aber auch auf der Halbposition decken. Das ist eine richtige Waffe, weil du ihn auf ganz vielen Positionen und in unterschiedlichen Systemen einsetzt. Setzen kannst. Er wird die SG Flensburg-Handewitt sehr viel besser machen, glaube ich. Auch wenn das ein Spieler ist, der jetzt nicht ein absoluter Superstar ist.
Ich finde, er läuft immer unterm Radar. Ich finde ihn wirklich gut und auch schon immer gut. Das hat er auch bei den Löwen gezeigt, wo die Löwen ja durchaus Schwierigkeiten hatten. Und trotzdem, Kirkelöke war einer der stärksten und tatsächlich auch konstantesten. Und dann kann man auch sagen, okay, da hat ein bisschen viel geworfen manchmal. Aber er war teilweise auch der Einzige, der geworfen hat. Und das ist eben auch eine seiner Stärken und bereichert das SG-Spiel, gibt ihm eine weitere Dimension, weil sie jetzt von der rechten Rückraumposition tatsächlich auch jemanden haben, der aus der zweiten Reihe wieder werfen kann. Das war mit Einarsson nur bedingt, der wollte gerne das 1-1 und das ist mit Smits auch ähnlich. Der geht auch ins 1-1 primär Und da ist der Wurf von hinten nur so semi oft genommen. Und das ist eine Stärke, die Kierkegaard mitbringt, neben dem, was du aufgezählt hast, weil gerade die Abwehrstärke, das gibt eine ganz andere Balance für die SG-Deckung. Da sind wir wieder ein bisschen zurück, als Magnus Rüth noch da gespielt hat. Das ist eine Größe, das ist dieser halbe Schritt, der manchmal nicht gegangen werden muss, weil man weiß, da ist einer, der kann das von der Physis auch lösen. Das macht einfach was mit der Balance und dem Gesamtkonstrukt der Defensive. Und deswegen finde ich, ist Kierkegaard eine Bombenverpflichtung.
Er wird auch relativ schnell in dieses System reinfinden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenvorteil. Und nochmal, nur ein neuer Spieler bedeutet, das wird relativ schnell gehen und das wird wahrscheinlich auch der große Vorteil sein im Vergleich zur vergangenen Saison. Ich habe im ersten Teil der heutigen Sendung mit Jörg Hagemann darüber diskutiert, ob es eine Aufgabe für Florian Kehrmann ist, in Lemgo darauf hinzuarbeiten, dass man ja ab dem Sommer 2025 ohne Lukas Hutecek auskommen muss, weil natürlich wird er schon längst Angebote haben und vielleicht hat er sich auch schon längst entschieden, was er in Zukunft machen wird. Das wissen wir alles nicht so genau. Aber wir wissen mehr oder weniger, es ist ja ein offenes Geheimnis, du kannst es gerne bestätigen, wenn du das möchtest, dass Jim Gottfriedsson nach 12 Jahren die SG dann im nächsten Jahr verlassen wird. Muss man sich als Trainer, also als Nikolai Krikau, da schon mit beschäftigen, dass ich den vielleicht weniger einsetze, dass ich dann gucke, welche anderen Spieler da reinpassen, ob vielleicht Pitlick dann ein bisschen mehr auf die Mitte rückt und Lasse Möller dann noch mehr Einsatzzeiten auf der halblinken Position bekommt. Was glaubst du, wie das wird? Und ist das eigentlich ein offenes Geheimnis, so wie ich es gerade formuliert habe, dass Gottfriedsson gehen wird?
Also ob er gehen wird oder nicht, ist natürlich noch nicht offiziell raus, aber du sagst, das schneidest das schon ganz richtig an. Er hat Vertragsende nächsten Sommer. Er passt nicht in die Form, wie Krikau Handball spielen lassen möchte. Also ganz unbestritten, Jim Gottfriedsson ist ein begnadeter Spielmacher und das ist er auch immer noch. Er passt aber nicht zu dem, was die SG spielen möchte unter Krikau. Er ist einfach dann vielleicht auch ein Stück zu langsam. Er gewinnt nicht mehr ganz so viel seine Zweikämpfe, wie er vorher noch gewonnen hat. Und das ist dann in der Summe so, dass ich sage, er wird definitiv über 25 jetzt im nächsten Sommer hinaus nicht bei der SG irgendwie zu finden sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es einfach nicht passt. Gottfriedsson, ob er dann in Checkit landet oder wo auch immer, keine Ahnung. Hutecek halte ich für einen spannenden Spieler. Ich glaube aber nicht, dass er in Flensburg landen wird.
Ja, das war jetzt gar nicht meine Frage, ob der in Flensburg landet, sondern es ging mir vielmehr darum, dass Krikau natürlich dann überlegen muss, wie macht er das? Versucht er Gottfriedsson in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, noch ein Jahr in sein System zu zwingen oder eben jetzt schon umzustellen und langfristiger zu denken?
Also Jim wird nach wie vor in dieser Saison ein Teil der Mannschaft sein, Teil des Systems sein. Das Spiel verändert sich mit ihm auf dem Feld ein Stück weit. Die Richtung, die Krikau gehen will, bleibt so. Ob Jim darauf ist auf dem Feld oder nicht. Und dann muss man gucken, wie weit Jim das dann mittragen kann und wird oder eben auch nicht. Ich glaube aber, dass seine Zeit, wo er der unbestrittene König auf der Rückraummitte der SG Flensburg-Handewitt war, die dürfte ein bisschen enden in diesem Jahr. Ich glaube, dass ein Spieler wie Mas Mensa ihm da den Rang ablaufen wird.
Ja, das ist doch schon mal eine deutliche Aussage und gute Antwort auf meine Frage. Dann habe ich noch zwei Personalien, weil da habe ich auch ein bisschen was gehört, beziehungsweise man munkelt ja auch. Der eine ist Dom Novak für die Rechtsaußenposition. Volkmar Schäfer von der VfM Wetzlar hat gesagt, das ist relativ klar, Dom Novak wird 25/26 nicht mehr für die HSG Wetzlar spielen. Könnte der in Flensburg landen? Hat man so ein bisschen was von gehört?
Das ist korrekt und deckt sich auch mit dem, was ich gehört habe. Und ich bin recht davon überzeugt, dass das der neue erste Rechtsaußen bei der SG sein wird.
Oh, das bedeutet dann Johann Hansen weg?
Oder wahlweise in die zweite Reihe. Aber auch der hat Vertragsende. Auch da ist ein Faktor der Unbeständigkeit. Johann Hansen ist ein feiner Mensch und ist auch wirklich ein guter Handballer. Aber muss sich auch daran messen lassen, wie alle Außen, an seiner Wurfquote. Und die war in der letzten Saison nicht gut genug oder nicht konstant genug. Und ich glaube, dass das auch mit dazu führt, dass man das Spiel quasi nicht so öffnen kann, nicht so breit machen kann, wie man sich wünscht. Letzte Saison war es natürlich auch, weil der rechte Rückraum halt selten so besetzt war, wie man sich das gewünscht hat bei der SG. Aber ich glaube, Johann Hansens Zeit in Flensburg wird enden.
Auch da eine relativ deutliche Antwort. Und dann bin ich gespannt, was du mir noch zur Personalie Tobias Grondahl sagen kannst. Rückraum-Mittelspieler, Norweger, äußerst talentiert. Ich habe schon einige Spieler kommentieren dürfen, wo er auf der Platte stand. Ich finde, er könnte sehr, sehr gut in dieses SG-System von Nikolai Krikau passen.
Das finde ich persönlich auch. Deckt sich leider nicht ganz mit dem, was ich jetzt hier zuletzt gehört habe. Der ist gerade nach Dänemark zu GOG gewechselt und wird dort auch eine super Rolle spielen und wird, glaube ich, auf Sicht auch weiterhin interessant für die SG bleiben. Ich fürchte nur, dass der Schritt im nächsten Sommer noch nicht vollzogen wird. Ich glaube, dass dort eher Richtung Frankreich geguckt wird.
Aha, Richtung Frankreich. Darf ich da jetzt nachhaken?
Das darfst du, aber ich kann da tatsächlich nicht so viele Namen nennen.
Es reicht ja, wenn du einen nennst, also den richtigen. Das würde mir schon ausreichen. Ich denke, den Hörern wahrscheinlich auch.
Das kann ich verstehen, aber es gibt da mehrere Optionen wohl. Wobei ich Namen tatsächlich in dem Fall noch nicht nennen möchte.
Na gut, dann lassen wir die Chance sozusagen verpuffen und schauen mal, was wir über eine erste Sieben in Flensburg so sagen können. Also im Tor ist es ja so, ist egal, wen du reinstellst, die sind beide überragend gut, Kevin Möller und Benjamin Buric, wobei ich glaube, dass Möller ein klein wenig die Nase vorne haben könnte. Links außen ist relativ klar mit Emil Jakobsen, ist ja auch ein fantastischer Spieler, und auf der halblinken Position, wenn wir beim aktuellen System bleiben, dann könnte es Simon Pütlik sein mit Gottfriedsson auf der Mitte und dann Kai Smietz auf der anderen Halbposition und Johan Hansen auf rechts außen. Am Kreis gesetzt ist Johannes Goller, auch wenn ich finde, dass Lukas Jørgensen erstmal extrem gut reingefunden hat, vielleicht sogar besser als Simon Pütlik, und dass er ein richtig, richtig guter Spieler ist. Für mich ist es das beste Kreisläufer-Duo der Bundesliga, und das ist auch außer Frage. Also beide in der Kombination absolute Weltklasse, fantastische Spieler. Also da muss sich die SG überhaupt gar keine Sorgen machen. Und ich weiß jetzt nicht, du hast ja eben auch schon ein bisschen angedeutet, die Zeit von Hansen könnte zu Ende gehen, die von Gottfriedsson sehr wahrscheinlich auch, und Mats Mensah, hast du gesagt, wird viel auf Rückraum Mitte spielen. Also diese erste Sieben ist nicht komplett in Stein gemeißelt, überhaupt gar nicht.
In meinen Augen nicht tatsächlich. Im Tor gebe ich dir völlig recht, sind beides starke Torhüter. Ich sehe aber Kevin Möller die Nase vorn haben. Also es ist nur festgemacht, ich war zum Vorbereitungsturnier in Lübeck und alleine dort war zu sehen, und das war ja direkt nach Rückkehr von Olympia, dieser Unterschied zwischen Benjamin Buric und Kevin Möller ist einfach die Geschwindigkeit, wie der Ball hinten rausgeflogen kommt. Und da Tempo und Geschwindigkeit eines der Hauptaugenmerke von Nikolai Krekau sind, denke ich, wird Kevin Möller einfach die Nase vorn haben. Also vom Halten an sich tun die sich beide nichts. Da sind sie beide sehr, sehr stark. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, der Kevin Möller die Nase vorn haben lässt. Soll ich weitergehen?
Ja, sehr gerne.
Also Emil Jakobsen, sind wir uns alle einig, klare Eins. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das wird er auch bleiben, auch mit seiner etwas schnittigeren Frisur. Er hat ja eine Wette mit Rasmus Lauge gehabt bei Olympia. Und dann nach dem Olympiasieg wurde die große Schermaschine angesetzt, sodass der haartechnisch gerade nicht mit seiner markanten Tolle unterwegs ist. Simon Pütlik, klare Eins im linken Rückraum, egal ob Lasse Möller oder ob Mats Mensah oder Jim, werden alle hinten anstehen. Wenn Pütlik klar ist, ist Pütlik die Eins, und dahinter ist wenig. Rückraum Mitte bin ich tatsächlich bei Mats Mensah primär. Ohne dass ich glaube, dass Jim jetzt extrem viel weniger spielen wird, aber ich glaube, dass Mats Mensah für das System, für die Idee, für das Spielen, was Krekau möchte, im Moment die Nase vorn hat und entsprechend dort anfangen wird. Rechter Rückraum, sagst du Smits, ich sage Kierkelücke tatsächlich. Und aus einem relativ einfachen Grund: Kierkelücke ist im Saft und Smits braucht noch Zeit. Der ist wirklich zu merken, der möchte, der will, der arbeitet und der wird auch wieder, aber er ist noch nicht so weit. Die Pause mit seiner Herzmuskelgeschichte, die war ja doch relativ lang und er braucht ein bisschen. Ganz normal, und deswegen ist Kierkelücke erstmal mit der Nase vorn. Rechts außen habe ich Johan Hansen, auch der im Übrigen mit einer schnittigen Frisur. Der hat allerdings eine Wette gegen Mats Mensah verloren. Auch wenn er nicht so konstant war, er hat klar die Nase vorn vor Axel Horgen. Und wenn Kierkelücke im rechten Rückraum spielt, dann ist Johan Hansen die Eins auf rechts außen. Am Kreis bin ich bei Goller, wobei ich Lukas Jørgensen extrem dicht dran sehe. Ich finde, das ist ein Bombengespann. Und dann hast du für die Abwehr zur Entlastung auch noch Blas Blagotinsek da drin. Das ist schon Bombe.
Jetzt hast du es gerade gesagt, das ist schon Bombe. Dann möchte ich gerne hören, was die Flensburger als Ziel so ausgeben, was sie denn erwarten von der neuen Saison, wie die Ansprüche sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal mit dem dritten Platz in der Liga zufrieden wären.
Ich fange mal so an, was Nikola Krekau sagt. Der sagt ganz klar, wir werden auf jeden Fall besser sein als letzte Saison. Insgesamt von dem, was sie aufbieten können, was sie spielen können. Er sagt aber auch, und rudert damit auch wieder ein Stück weit zurück, dass ja auch die anderen zugelegt haben. Und auch da er sich nicht sicher ist, wie das da aussieht. Ich glaube, ganz klar mindestens einen Champions League Platz. Und bleiben sie weitestgehend verletzungsfrei, dann ist das für mich der Meisterschaftskandidat neben dem SC Magdeburg.
Okay, ja, das sind doch mal klare Aussagen heute von dir gewesen. Das Einzige, was fehlt, ist der Nachfolger für Gottfriedsson. Sonst wären wir eigentlich komplett perfekt durch diese Sendung gegangen. Da müssen wir gleich natürlich nach der Aufzeichnung nochmal drüber reden, ja, das ist ja ganz klar. Aber bevor ich dich verabschiede, würde ich gerne wissen, weil ich habe das jetzt an der einen oder anderen Stelle vergessen, wenn man eure Artikel bzw. deine und auch die von Rufen Möller, der ja zurück ist nach seiner Pause, nach seiner Handballauszeit sozusagen, er war ja auch bei Kreisab Allee mit dabei, wenn man euch folgen möchte, wo sollte man das tun, beispielsweise auf den sozialen Kanälen, wo findet man eure Arbeit?
Also die Arbeit der Sportler, sage ich mal, bei uns im Hause findet man unter anderem bei Instagram unter fl-arena. Ansonsten unter fla.de ist alles zu finden, was wir so bieten. Und ich kann dazu sagen, dass unsere Sportartikel bislang alle noch nicht hinter einer Bezahlschranke sind. Also wer da Interesse hat, darf da gerne reingucken.
Ah, okay, das ist natürlich sehr, sehr gut zu hören. Auch Kreisab ist natürlich nicht hinter der Bezahlschranke, denn sonst hätten wir gar keine Hörer. Nee, Spaß beiseite. Also ich freue mich natürlich, dass wir heute ein lustiges und auch interessantes Gespräch führen konnten. Timo, vielen Dank dafür. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne folgen auf den sozialen Kanälen, bei Facebook, Twitter, bei YouTube, vor allem aber bei Instagram. Immer einfach nur nach Kreisab suchen, da werdet ihr definitiv fündig. Und die nächste Sendung, die gibt es schon wieder in 2 Tagen. Dann machen wir weiter mit der großen Vorschau auf die neue HBL-Saison. Und ihr seid dann hoffentlich wieder mit dabei. Ich sage danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.